disclaimer. As we will see, the story of the City of London Cop.
Also, wir sprechen von der Geschichte der City of London Corporation, und da geht es aber nicht nur im Grunde genommen um das, was vor 1948 passiert ist, sondern es ist tatsächlich eine Geschichte, die weitreichend ist. Da gibt es also viele Dynamiken seit 1948, wo die Normen der Architektur aber und die Informationstheorie sich gebildet haben. Sehr wichtig ist es aber auch, dass in einem Buch mit dem Titel Globalist 1948 gesagt wurde, dass es hier auch um das Menschenrecht der Kapitalflucht zur Grundlage gemacht wurde. Und wir haben hier darauf aufbauend unseren Vortrag gestaltet, und wir wissen, dass von Ende der 40er Jahre mit dem Herausbilden der Kybernetik, mit der Informatik und so weiter, hier es zu einer Virtualität gekommen ist für Steuervermeidung, Steuerflucht über virtuelle Domains, über diese Dinge, die später zu einer neuen Metapher, dem World Wide Web geworden ist. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass vor einiger Zeit viele Dokumente bei der Süddeutschen Zeitung gelandet sind. Ende 2016 ist das schon gewesen, und da wurden viele Daten offengelegt, und über diese Zeitung wurde es dann weitergereicht an die vielen investigativen Journalisten. Das war ein massives Leck, und jetzt glauben wir, dass da bestimmte Dinge vielleicht durchlöchert worden sind. Diese Paradise Papers haben Steueroasen offengelegt, auf die wir später noch einmal zu sprechen kommen. Und hier wird eine Geschichte erzählt, wo sozusagen ein Sündenfall offengelegt wird. Es geht ja hier um wirklich Schemata globaler Art der Steuervermeidung, der Steuerflucht von sehr mächtigen Kräften. Wie sind wir da hingekommen? Man kann hier diese Offshore-Welt tatsächlich verfolgen, über die Geschichte hinweg, und unsere Geschichte beginnt in London, und in Bezug auf das, was wir gesehen haben, nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in den europäischen Unionsinstitutionen. Aber wir haben in London eine ganz spezielle, komplexe Art der Souveränität, der Finanzstadt, des Finanzzentrums in London, wie wir noch sehen werden. Und tatsächlich geht es hier auch um die Art von Autorität, die wir hier meinen. Die alten Weisen sprachen von Jerusalem im Plural als ein Zweifaches. Einer Stadt oberhalb, also göttlich, grenzenlos, fast ewig, und einer Stadt unterhalb, erdgebunden, profan und geprägt von Materie, Ziegeln und Mörtel. Auch London gibt es im Plural, im Verdrängten, in der Gegenwart und gleichzeitig in der Abwesenheit. Es folgt mehreren Kartenläufen. Besuchen wir das irdische London und werfen einen Blick auf die New Bond Street, die quer zur Oxford Street verläuft und sie von Norden nach Süden schneidet. Zu ihrer Rechten steht die Nummer 98. Ein dreistöckiges Stadthaus, weiß, schlicht und prätentiös. Derzeit ist hier die Luxusmodemarke Philip Plain zu Hause. Öffnen wir nun die Karte des anderen London, des himmlischen London sozusagen, das darüber schwebt. Und Sie werden sehen, dass Sie von diesem Stadthaus aus tatsächlich in Barbados angelangt sind. Diese besondere Immobilie wurde im Jahr 2010 für 4 Millionen Euro 960.000 Pfund vom New Bond Properties gekauft, einem Unternehmen, das in einem unabhängigen Staat innerhalb des britischen Commonwealth registriert ist. Setzen wir unsere Reise fort. Gehen wir die New Bond Street entlang. Zu Ihrer Linken sehen Sie die Nummer 72, weiteres dreistöckiges Gebäude, diesmal aus Stein. Heimat der Luxusmarke Sara Pacini. Im irdischen London ist dies eine feste Struktur, von Weinreben umgeben, im Boden verankert. Darüber ist alles Liquidität, ein Vermögenswert, der vorübergehend in der Esplanade Saint-Hélier auf der Insel, auf einer Insel verstaut ist. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich auch Zeitschriften, die uns sehr in die Hände spielen und seit 2014 und auch, uns auch tatsächlich Informationen hierüber geliefert haben. Auf dieser jetzt gezeigten Straßenseite liegen die Auktionshäuser Christie's und Bonhams. Auch diese Gebäude sind nur teilweise präsent. Ihnen wird Ihr Geist von den britischen Jungferninseln bzw. der Isle of Man eingehaucht. Gewinne sind Nomaden, Ausgaben eher sesshaft. Unternehmen transferieren Gewinne, indem sie den Preis für Waren und Dienstleistungen zwischen kontrollierten oder verbundenen juristischen Personen eines einzigen Unternehmens festlegen. Auf diese Weise werden die Mittel an Offshore-Tochtergesellschaften in Steueroasen mit niedrigen oder gar keinen Steuern weitergeleitet. Eine Regelung, die bis vor kurzem als Double Irish bekannt war, oft kombiniert mit einem Dutch Sandwich. Während steuerlich absetzbare Ausgaben bequem auf dem Festland gehalten werden. Viele Unternehmen, die dies tun, sind allgemein bekannt. Nike, Facebook, Google, Amazon. Das himmlische London ist wie also wie wir sehen können, auch ein Netz, das ständig im Fluss ist, von Anwaltskanzleien und Treuhandgesellschaften unterstützt. Die territoriale Reichweite des Internets muss klug das kompensieren können, was Gesetze und Vorschriften in Kraft treten lassen. Ja, aber wie ist die City of London Corporation, ehemals bekannt als Corporation of London? Wie ist also die City of London Corporation und ihre Organisationsform dazu gekommen, zeitgenössische Regierungsformen vorwegzunehmen? Die Geschichte der Stadt ist so komplex und verschachtelt wie ihre Struktur. Einige würden sagen, dass dieser Archipel 1000 Jahre alt ist, von den Römern gegründet und Londinium genannt. Seine Fundamente können bis mindestens 1067 zurückverfolgt werden, als die City of London Corporation erstmals in einer königlichen Charta erwähnt wurde. Das war das erste Mal, dass die City of London erwähnt wurde, ist allerdings nicht eine tatsächliche Gründungsurkunde vorhanden. Mit dem Parlamentsbeschluss von 1690 gab es eine Bestätigung aller Privilegien der Corporation of London durch die Erklärung des Bürgermeisters, dass das Gemeinwesen und die Bürger der Stadt London weiterhin eine Körperschaft und ein Staatswesen sein und bleiben sollten in re, de facto und in nomine. Man könnte ihren Aufstieg zur Finanzhauptstadt des 21. Jahrhunderts auch auf ihre herrschende Rolle innerhalb des Britischen Reiches und seines Netzes von Kronbesitzungen zurückführen, einschließlich Jersey, Guernsey, der Isle of Man und deren British Overseas Territories. Die Corporation ist die älteste Kommune des Vereinigten Königreichs und hat eine ungewöhnliche Bandbreite an Zuständigkeiten. Aber es fehlt ihr eine Gründungsurkunde oder ein bestimmtes Gründungsdatum. Es wird angenommen, dass sie sich organisch aus früheren Gremien entwickelt habe. Es ist eine Herrschaftsform sui generis über, vor und jenseits des Gesetzes und des Staates. Eine Mischung aus mittelalterlichem Gewohnheitsrecht, absolutistischer Finsternis und technologischer Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Das britische Parlament hat wenig Macht über die Corporation. Im Gegenteil, ein Lobbyist. Hier ist er. genannt der Erinnerer, wird von der Corporation ernannt und permanent ist er sowohl im House of Commons als auch im House of Lords präsent, um sicherzustellen, dass die gewählten Vertreter niemals die Interessen der Corporation aufs Spiel setzen, also die Interessen der Finanzklasse. Er heißt Paul Double. Die Stadt hat auch eine einzigartige Art demokratischer Herrschaft, in der sich die Unternehmen, deren Zahl die Zahl der Einwohner bei weitem übersteigt, registrieren lassen können und wählen können. Um ein gewählter Vertreter innerhalb der Corporation zu werden, müssen sie zuerst ein freier Mann der City of London sein. Um ein freier Mann zu werden, muss dies vom Stadtältesten oder der Stadtältesten genehmigt werden. Und damit sie das tun, muss man zu einer der Zünfte der Stadt gehören. Also zum Beispiel Zünfte wie die Ehrenwerte Gesellschaft von Straßenhändlern, Pfeilmachern, Hörnermacher. Vor allem aber muss man, um für einige dieser Positionen wahlberechtigt zu sein, eine ziemliche Menge Geld haben. In der Stadt ist der internationale Reichtum hochgradig verdichtet und wurde zum Synonym für eine undurchsichtige, global vernetzte Finanzelite, die in einer feudalen Seilschaft vernetzt sind und deren heutzutage, die sich heutzutage nicht mal scheuen, in goldenen Kutschen zu fahren und bei Zeremonien rote Roben mit Pelzkragen zu tragen. Zu guter Letzt begann in den 1950er Jahren ein neues Kapitel in der Geschichte der City of London Corporation, als aus der Asche des britischen Empires und angesichts des unsicheren Schicksals des Pfundes ein Retter in Form des Euro-Dollars sein Antlitz erhob, nämlich auf dem Euromarkt. Euromärkte, auch Xenomärkte genannt, sind Märkte, auf denen Banken in einer anderen Währung als ihrer eigenen handeln. In den 1950er Jahren ermöglichte ihre Entwicklung praktisch den Aufstieg des Euro-Dollar zur internationalen de facto Währung. Da diese Märkte die staatliche internationale Geldversorgung nicht beeinflussen, ist ihre Regulierung eher lax, ihre Zinssätze sind hoch, was zu einem liberalen und damit potenziell toxischen Kreditmarkt führt. Es war dieser Markt und seine Spin-offs, die letztlich die Liberalisierung der Weltwirtschaft erzwangen, ob die Weltbürger es mochten oder nicht. Das war ein Zitat. Die UdSSR war vielleicht unwissentlich Vorreiter dieser zunehmenden Finanzialisierung. Am Rande des Kalten Krieges wollte die Sowjetunion ihre Dollars nicht in den USA belassen, aus Angst, sie könnten beschlagnahmt werden, sollte der Konflikt zwischen den Ländern eskalieren. Als Vorsichtsmaßnahme beschloss man, diese Gelder offshore in die Londoner City zu transferieren, wo 1957 mehrere hunderttausend Dollar in der lokalen Filiale der Moskauer Narodny Bank deponiert wurden. Die Bank of England schaute weg. Das Geld wurde schnell mehr. Es dauerte nicht lange, bis die Wall Street nachzog und 1959 wurden 200 Millionen Dollar am frisch gegründeten Euromarkt angelegt. 1960 waren es schon 1 Milliarde Dollar. Ein Jahrzehnt später war die Welt mit Offshore-Devisenmärkten samt Knotenpunkten in der Karibik bis hin zum Binnenland Luxemburg überschwemmt. Allmählich sah Onshore wie Offshore aus, die Regierungen drängten angesichts der drohenden Kapitalabflüsse auf eine weitere Deregulierung. Von da an mussten die Staaten mit Sonderwirtschaftszonen konkurrieren, die über die ganze Welt verteilt waren, wobei die Autorität der Zentralbanken zunehmend durch die Macht der neu gegründeten Xenomärkte eingeschränkt wurde. Das Kapital hatte einen neuen Hebel auf die lokale Politik. Der Journalist Nicholas Shackson, Autor des Buches Schatzinseln, Steueroasen und die Männer, die die Welt stahlen, fasst zusammen, warum London für ausländische Gelder so attraktiv geworden sind. Geheimhaltung, Domicile Rule, keine Gerichtsbarkeit, das Recht von Unternehmen abzustimmen und die viermal so viele Stimmen hatten wie die Einwohner der Stadt London selbst. Diese Stellvertreterpolitik von Menschen, die hinter Systemen und Kostümen stehen, hat die Weltwirtschaft angetrieben, wo der Delaware Freeport, die Nationalstaaten, anonyme Trusts, Briefkastenfirmen, Mossack Fonseca und Appleby unter anderem als gleichberechtigte Entitäten behandelt werden und Entpolitisierungsprozesse und Vertuschung vorantreiben, die zu Netscapes führen, die zum Teil von der geografischen und nationalen Zuständigkeit vollkommen getrennt sind. Ja, jetzt zum Jahr 1986, da gab es den Big Bang von Margaret Thatcher, und das war eigentlich nur die Anerkennung der Veränderung, die von den Institutionen der Euromärkte schon herbeigeführt waren. Es kam zu einer vollkommenen Deregulierung und das wurde hier als Revolution gefeiert vom Finanzmarkt. Wie gesagt, das war von Margaret Thatcher eingeleitet, aber es war eigentlich nur ein Aufschließen mit dem, was ohnehin schon von den Institutionen eingeführt war. Der Börsenhandel bewegte sich von lauten Telefongesprächen hin zu lautlosen elektronischen Bildschirmen und summenden Servern. Das Internet mit seiner vermeintlichen Ortlosigkeit hob hervor, dass es das perfekte Medium war. Und die Cayman Islands wurden hier zu einem Anlaufpunkt und die Domainname .ky wurde hier zur Top-Domain. Ronan Pallan, ein britischer Professor für internationale Politik, beschrieb Steueroasen als fiktive Umsiedlung, ein mysteriöses Werkzeug, das die Umwandlung von souveränen Rechten in ein marktfähiges Produkt fördere. Die nationalen Grenzen werden so zu imaginären Räumen der Rechtsprechung aufgeweitet, die Formen der Immaterialgüter Rechte abgrenzen. Es sind tatsächlich noch Überreste der Londoner Stadtmauer im Keller des Merrill Lynch Bankgebäudes in der King Edward Street zu sehen. Die Reste der mittelalterlichen Mauer erscheinen wie eingesperrt, obwohl das Geschäft der Bank auf die Rechtsprechung aus der Zeit zurückgeht, als die Mauer errichtet wurde. Ja, wie die Mauer, ein Überrest, der jetzt in den Eingeweihten der Bank lebt, scheint auch die Herrschaft des Souveräns an die Männer in der Finanzstadt übergegangen zu sein. Jeder externe Überblick über die Finanzinstitute ist stark beschränkt. Anders als jedes andere Finanzzentrum der Welt stützt sich die City of London Corporation auf eine Methode der Selbstregulierung. Kehren wir also zu den Straßen und Gebäuden zurück, in denen aus dem deterritorialisierten System ein neu territorialisiertes wird. Auckland House in South Church Street auf den Cayman-Inseln ist ein Gebäude, das im April 2016 mit der Veröffentlichung der Panama Papers Schlagzeilen machte als Wahrzeichen und groteske Manifestation dieser Schattenwirtschaft. 20.000 Firmen nutzen Name und Adresse als ihre eigenen. Die Cayman-Inseln haben genau wie die Stadt, nach der sie geschaffen wurden und mit der sie verbunden sind, mehr registrierte Unternehmen als Einwohner. Man kann sich vorstellen, dass ein großer Teil des Gewinns, der auf der New Bond Street in London erzielt wird, in das Auckland House geleitet wird, das durch eine unsichtbare Nabelschnur oder ein Unterwasserkabel verbunden ist. Die Anschlüsse tauchen sporadisch auf, ein Leck hier, eine Klage dort. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, ein symbolischer Schritt zur Transparenz. Meistens verbergen sie sich aber hinter getönten Jalousien oder Fensterscheiben oder ziehen gleich um, um die gleichen Geschäfte anderswo weiterzuführen. Undurchsichtige Geschäfte. Um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukehren, was kann uns die Geschichte der Stadt, der City of London über die Welt lehren, in der wir leben? Wie der Politiktheoretiker Maurice Glasman sagt, ist die City eine uralte und sehr kleine, intime, relationale Institution, die nicht in ein vorgefasstes Paradigma der Moderne passt. Eine mittelalterliche Gemeinde, die das Kapital repräsentiert. Aber sie kann nicht mit Computern erfasst werden. Und tatsächlich ist die City of London Corporation mit ihren geheimnisvollen Bräuchen und albernen Kostümen nicht gerade das, was man sich unter Avantgarde des globalen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts vorstellen würde. Was aber, wenn moderne analytische Rahmenwerke nicht in der Lage wären, unser gegenwärtiges politisches und wirtschaftliches Regime zu verstehen? Vielleicht liegt das Geheimnis des Erfolges der City darin, die herrschende Regierungsform vorherzusehen. In mehr als einer Hinsicht leben wir jetzt in einer Welt, die von der City entworfen wurde und die eine Welt geschaffen hat, in der die demokratische Herrschaft nur noch so aussieht, als ob sie existierte, also eine weitere leere Hülle ist. Sollte man diese Form also noch als Kapitalismus bezeichnen? Wie Sheldon Wolin schrieb, ähnelt unsere moderne Wirtschaft mächtiger multinationaler Konzerne doch sehr den kriegführenden Stadtstaaten Italiens im 16. Jahrhundert. Stehen wir also mitten in einer Zeit des erstarkenden feudalindustriellen Regimes, das durch beschleunigten Handel und einen hinterherhinkenden Staat getrieben wird? Die City of London Corporation ist symptomatisch für den Aufstieg des Stadtstaates und abnehmender staatlicher Souveränität. Konkurrierende Geschwindigkeiten machen dieses Analyseobjekt schwer fassbar. Jeder Versuch, dieses Gespräch zu einem definitiven Ende zu bringen, löst einen anderen Aspekt aus, entfaltet eine andere Ebene, führt eine andere Geschichte ein weiteres Leck. In Bildern zu sprechen, wenn man die Stadt erblickt, dann erscheint sie wie ein Fraktalbild in 5D und enthüllt fortlaufend neue Details, rechtliche, infrastrukturelle, historische, wiederkehrende Muster. Ist der Archipelkapitalismus ein Spin-off des Feudalzeitalters des 21. Jahrhunderts oder etwas ganz anderes? Was auch immer es sein mag, die Entstehungsgeschichte der City of London Corporation lädt uns ein, unsere jüngste Geschichte zu überdenken. Vielleicht war es 1957, als die Euromärkte geboren wurde, und nicht 1989, das den bevorstehenden Zusammenbruch einer bipolaren Welt zwischen zwei Supermächten signalisierte. Es war nicht das Ende der Geschichte, stattdessen war es ein geheimer Urknall, der einen langwierigen Prozess der Expansion und Dislozierung hervorbrachte, Staaten mit Zonen und geheimen Gerichtsbarkeiten perforierte und die Welt mit billigen Krediten und neuen Schulden überflutete. Seitdem schwimmen wir in einer Offshore-Welt. Die Frage ist, werden diese Inseln die großen Lecks überleben? Dankeschön.